Willkommen zu einer der ersten Folgen von Thema Takt, dem Musikinterview-Podcast von mir, Tobias Wilinski. Am 15. November, also vor knapp einem Dritteljahr, durfte ich den Sänger und Songwriter Patrice interviewen. Es war mein erstes Podcast-Interview, deswegen war ich auch ein bisschen nervös. Und im November hatte ich auch noch kein besonders gutes Equipment. Bitte bleibt Thema Takt trotzdem treu. Die Folgen, die ich danach aufgenommen habe, sind in besserer Qualität. Zum Künstler Patrice. Patrice lebt in Köln, Paris und New York. Er hat mit Künstlern wie Max Herre, Megalo oder Gentleman zusammengearbeitet. Life's Blood ist sein 7. Album. Es kam am 30. September 2016 raus, also knapp 2 Wochen, bevor ich ihn interviewt habe. Ja, viele, viele Namen kommen in dem Interview vor. Da kann ich euch nur empfehlen, geht ins Internet. Auf thematakt.de habe ich alles abgetippt und auch ein paar Links hinzugefügt. Ansonsten findet ihr weitere Informationen auch auf YouTube oder Soundcloud, wo auch immer ihr den Podcast hört, in den Beschreibungen. Ich wünsche euch viel Spaß mit der ersten Episode und freue mich auf euer Feedback. Du bist ja jetzt schon sehr, sehr lange am Start. Deine EP wird in 2 Jahren schon 20 Jahre alt.
Stimmt.
Was ich nie vermutet hätte. Und da würde mich erstmal interessieren, wie ging es denn aus deiner Kleinstadt, fast Kaff, Kerpenbrücken, überhaupt in die Musikwelt?
Letztendlich, ich hatte halt so eine Art Crew. Wir waren halt irgendwie, Hip-Hop wurde gerade groß und wir wurden sozusagen im Hip-Hop groß und haben uns halt überall ausprobiert, in allen Disziplinen von Hip-Hop, und haben versucht, irgendwie uns auszudrücken und sind geskatet und ich weiß nicht was alles. Und dann immer wenn diese MC-Jams waren in Köln, waren wir da, oder wenn es irgendeine Möglichkeit gab, uns zu präsentieren. Und irgendwann meine Schwester, die war 3,5 Jahre älter als ich, ist sie immer noch, die kannte DJ Suicide von Advanced Chemistry damals. Und dann, zu dem Zeitpunkt wollte ich irgendwie unbedingt eine Platte machen. Und ja, der hat mich dann vermittelt an Don Abi und AD von Weep Not Child damals. Ganz witzig. Weep Not Child, ja, und dann habe ich von dann haben die mich halt AD hat mich weitervermittelt an Afmann, und ich hatte halt also Matthias Afmann in Hamburg, weil der wollte wohl, dass AD was auf seiner Soloplatte macht,
der auch damals schon für die Beginner zum Beispiel produziert,
genau, hat. Beginner, und so da ging es ja gerade los mit Hamburg so richtig. Und ja, und dann bin ich damit hingekommen nach Hamburg und habe auch ein bisschen was gemacht. Und Matthias hat so gefragt, ja, und was machst du so? Und ich so, ja, dies, das. Und dann hab ich so ein Demo da gelassen, so relativ einfach aufgenommenes Demo. Und da stand auch nichts drauf. Ich glaube, das war ganz weiß. Und dann, ja, fand er das cool. Und dann hat er mich eingeladen und gefragt, ob ich mehr von so Liedern hätte, weil ich habe mit meinen Hip-Hop-Jungs eher so auf hart gemacht, und dann, das war so meine sanfte Seite.
Auf Englisch.
Ja, auf Englisch, und You Always You und war da drauf und Million Miles, glaube ich. Und dann, bin ich dann nochmal hingekommen und habe dann irgendwie 17 Lieder mit akustischer Gitarre eingespielt. So eher in so Singer-Songwriter-Manier. Und ja, dann haben wir uns dann dazu entschlossen, diese Platte zusammen zu machen. Und er hatte, das war ganz geil, er hat dieses erste Demo, Ale Dumski von Bubak, in Briefkasten getan, aber nichts dazu gesagt. Also da war einfach nur ein weißes Tape im Briefkasten. Und Ale, also, wer hat mir dieses Tape in den Briefkasten getan und wer ist das? Und hat dann so eine Suche gestartet in Hamburg und hat alle gefragt und so. Und so ging das halt los, so, das so der Hype. Und dann irgendwie hat dann irgendwann Matthias gemeint, ja, ich war da so, das ist hier so ein Künstler, mit dem ich gerne arbeiten will. Und
wie lange hat er da gesucht, bis er dann aufgelöst hat?
Ich glaube, so eine Woche oder zwei oder so. Aber es ging, weil das war ja so, das sind ja alles so Ex-Punks letztendlich, die dann sozusagen Hip-Hop möglich gemacht haben in Deutschland generell. Die waren dann, weil damals war Punk so eine Musik, die war mit der konnten irgendwie Plattenfirmen nichts anfangen. Und dann haben sie sich gesagt, wir brauchen irgendwie einen Punk in unserer Firma. Und dann haben sie halt immer, haben die großen Plattenfirmen haben immer einen Punk mit in die Firma genommen. Und der dann mit diesen Leuten redet, die komplett, also nicht mit so, halt so Plattenfirmenleuten wollen. Und als dann Hip-Hop groß wurde, war das auch so eine Musik, die so weit draußen war, dass die Plattenfirmen gesagt haben, ey, keine Ahnung, wer soll mit denen reden? Ja, die Punks. Und somit ist letztendlich in Deutschland ist Punk dafür verantwortlich, dass es Hip-Hop gibt. Und ja, so in vor allem in Hamburg halt waren das diese ganzen alten Kollegen von früher, irgendwie Ale, Matthias und André Luth von Yo Mama Records und so. Und die zusammen haben dann so meine erste EP sozusagen gemacht.
Und du hast damals dann auch schon so Patois-Englisch gesungen, oder?
Ja, damals war das noch sehr ungefiltert. Ich habe halt so einfach, war voll jung. Ich war irgendwie, mit 15 habe ich da angefangen aufzunehmen, mit 16 und war ja auf dem Internat und konnte also nur in den Ferien dann aufnehmen. Somit kam die Platte dann irgendwann, als ich 18, 19 war. Aber ja, und habe das halt, ja, war auf Patois, die erste Platte auf jeden Fall.
Wie hast du dir denn angeeignet?
Übers Musik hören. Ich war halt extremer Bob Marley-Fan, würde ich sagen. Nicht Fan im klassischen Sinne, sondern ich hatte so das Gefühl, ich hatte so einen ganz besonderen Zugang zu dieser Musik und diesem Spirit. Und das war sozusagen mein Leben. Ich habe über das Hören dieser Musik wahrscheinlich singen gelernt, weil ich mitgesungen habe. Und habe auch mir vieles angeeignet, einfach über das Hören von Bob Marley. Dann über Buju Banton kam danach und hat andere Reggae-Sachen und ja, und habe das halt auseinandergenommen, analysiert und weil es schwer irgendwie Dancehall zu machen oder Raga und so ohne Patois. Und somit habe ich das, das gehört irgendwie dazu und hab ich mir das so drauf geschafft und war ehrlich gesagt erst nach der ersten Platte, das erste Mal auf Jamaica, also als ich schon aufgenommen war. Und es war witzig, viele Leute so, was, du warst noch nie hier?
Die Leute haben nicht gesagt, was hast du denn für einen krassen Patois-Akzent?
Nee, okay. Im Gegenteil, die konnten nicht glauben, dass ich nicht irgendwie Jamaican-Roots hatte damals. Und dann hat sich das aber natürlich entwickelt. Beziehungsweise auf der ersten Platte hatte ich auch ein Lied, You Always You, das habe ich extra in so Creole gemacht, also in dem Dialekt meines Vaters dann, was ähnlich ist wie Patois. Also ich habe immer versucht, so für mich fühlte sich das irgendwie echter an. Ich stand nicht so auf so ganz normales Englisch, fand ich irgendwie, passte nicht zur Musik. Also es war nie so bewusste Entscheidung, mehr so, weil sich das richtig anfühlte und so. Und dann nach und nach habe ich halt jetzt so, wenn man sich meine heutigen Platten anhört, sind die eher Englisch. Ja.
Du hast von der Crew gesprochen, das war die Bantu-Crew, richtig damals schon?
Nee, das kam, nachdem ich überhaupt dann über meine Schwester DJ Suicide und dann im nächsten Schritt AD kennengelernt habe. Das kam danach. Das war, AD ist sozusagen der Mitbegründer oder so die Hauptfigur in Bantu gewesen. Und ja, das war dann sozusagen meine Crew mit 16, als ich dann da an die, also da haben wir dann so Highlife und so afrikanischere Sachen aufgenommen und hatten auch in Nigeria relativ große Erfolge damit.
Wie kommt die Musik nach Nigeria?
Der Rest von Bantu war halt, das waren Nigerianer und die haben halt so darauf abgezielt und ja, ich weiß nicht genau, wie das dann dahin kam, aber das war relativ überschaubar. Du konntest es dahin schicken und dann gab es dann ein gewisses Vertriebsnetzwerk und irgendwie hatten wir Videos und so, die kamen irgendwie an die Sender und ja, so wurden die Dinge zu Hits.
Ja, kannst du noch mal kurz erklären, wer genau ist Ade? Ade Odukoya?
Ade Odukoya, ja. Das ist, das war so der Begründer von Bantu mit seinem Bruder Abiodun. Und Amechi war damals auch noch in Bantu. Und dann, ich halt so der Kleine. Und die, Ade hat dann auch später irgendwie Brothers Keepers begründet und hat das dann durchgezogen. Und jetzt macht er so das erfolgreichste Independent Alternative Musikfestival in Lagos, Nigeria. Und hat weiterhin den Namen Bantu für seine Gruppe und ja, es macht super Sachen in Nigeria.
Machst aber nicht mehr mit?
Ich war letztens erst zweimal da bei ihm und bin da aufgetreten auf seinem Festival. Aber ja, ich bin kein Teil mehr von Bantu. Als es bei mir losging, war das irgendwie, das ging einfach nicht mehr. Ich war auch nicht so caught out für so eine Gruppe. Ich war mehr so, ich habe das so mitgenommen, weil es für mich eine Möglichkeit war und so. Aber ich war nicht so auf, ich bin nicht so ein Gruppensänger.
Der Einzelgänger, Einzelsänger. Wie ist denn eigentlich mit, ich weiß nicht, sagt man Ayo oder Ayo?
Ayo.
Ayo, deiner... Ja. Frau war sie nicht oder habt ihr auch geheiratet damals?
Nee, wir waren verlobt.
Verlobt, immerhin.
Ja.
Und ihr, das hat mich überrascht. Ich habe gelesen, dass ihr auch aus dem gleichen Ort kommt.
Mehr oder weniger. Nicht ganz, aber so in Nähe Köln beide. Und wir haben uns dann in Hamburg kennengelernt. Und natürlich, weil wir so einen ähnlichen Humor und ähnlichen Style und wir waren halt ähnlich offen, weil die Menschen so aus dem Rheinland sind offener jetzt als Hamburger zum Beispiel. Und dadurch haben wir uns auf Anhieb gut verstanden.
Aber ihr habt euch dann noch durch Musikkreise erstmal kennengelernt?
Ja. Also damals hat sie noch ganz andere Sachen gemacht. Da war sie noch nicht so die Ayo, die man heute kennt. Aber somit war das, es ging eher über das Persönliche. Wir haben Musik zusammen gemacht auch, aber es ging eher über das Persönliche, weil wir uns gut verstanden haben.
Ihr habt aber nie irgendwie eine Platte zusammen aufnehmen wollen.
Wir haben viel zusammen irgendwie gemacht, so Demos und natürlich, weil ich hatte damals so ein Loft in Hamburg und da waren immer alle und es war eh so eine kreative Zelle, also ganz viele waren da und haben irgendwie gestylt und gemacht und getan und es gab irgendwo immer einen Austausch, aber jeder wollte natürlich auch sein eigenes Ding machen und sich beweisen und jetzt nicht unbedingt im Fahrwasser von jemand anders zu machen. Und es war voll wichtig, auch für sie natürlich, dass sie ihren eigenen Weg geht.
Ihr seid sehr erfolgreich in Frankreich. Meinst du, das liegt einfach daran, dass die Art der Musik da ankommt? Du hast in einem Interview darüber gesprochen, dass du denkst, die Art von Soul und so ist einfach in Frankreich beliebter als in Deutschland?
Ich meine, Frankreich ist natürlich hat einfach, glaube ich, mehr Kultur. Punkt.
Warum meinst du das?
Weil ich glaube, dass in Deutschland viel Kultur einfach kaputt gemacht wurde. Also junge Kultur. Einfach nach hier dem Mann mit dem kleinen Bärtchen. Da ist ganz viel ausgereist und wurde irgendwie halt als entartet erklärt und einfach komplett. Das baut sich gerade wieder so neu auf. In Frankreich hast du das Gefühl, dass da... einfach kulturell, ich rede von lebendiger Kultur, ich rede jetzt nicht von Klassik oder all dem, was davor kam. Aber man hat das Gefühl, dass da gibt es viel mehr Forum dafür, auch in den Medien. Es gibt Radiosender, die nicht nur irgendwie Kommerz spielen und aber dafür ist auch Budget da und so. Und man macht da Live-Konzerte beim Radio, es gibt irgendwelche interessanten TV-Shows, die auch irgendwie Musiker featuren, die nicht gerade Nummer 1 sind. Also Sachen, es gibt natürlich, durch ihre Ex-Kolonien haben die natürlich extrem viel Afro-Einfluss in ihrer Kultur und gibt es einfach einen größeren, da gibt es viel mehr, das ist einfach viel diversifizierter kulturell und so, aber ich meine, Deutschland, wir sind ja so die versuchen hier in Deutschland so auch noch ein bisschen andere Kultur reinzubringen, also mit Bantu damals oder viele ja meiner sozusagen Kollegen, die auch Musik machen, versuchen das ja. Aber man hat schon das Gefühl, dass in Deutschland es immer deutscher wird. Also es war nicht, also als ich anfing mit der EP und mit der Platte, Ancient Spirit und so, war es noch offener. Jetzt, wenn man sich die Charts anguckt, sind es größtenteils deutschsprachige Künstler. Und in Ostdeutschland zum Beispiel, also ausschließlich, glaube ich. Also somit, das ist nicht schlimm, es ist einfach nur eine reine ist eine Geschmackssache.
Aber du willst nicht auf Deutsch oder auf Französisch singen?
Nee, weil bei mir richtet sich das nicht so danach, was gerade ankommt, so wie ich singe. Also, so, eher so wie ich denke, wie es gut klingt.
Und du findest den englischen Klang einfach schöner. Weil Französisch, ich meine, gut, Deutsch sagen viele, ich meine, das ist auch, finde ich, schwieriger, was gesungen angeht, klingt Deutsch oftmals einfach nicht so schön, aber Französisch ist dann halt auch schon die melodiösere Sprache.
Ja, aber Französisch ist da wie Deutsch, du musst die wirklich meistern. Also auf Deutsch, finde ich, klingt 90% der Sachen, die man singt, einfach erstmal schon mal schlecht. Weil es sich komisch in der Bauchgegend so anfühlt. Einfach, weil man kann das so auf Deutsch nicht sagen. Würde man das auf Englisch sagen, wäre das okay. So, Baby, I love you, könnte man theoretisch auf Englisch sagen, auf Deutsch. Uff, weißt du, sofort im Schlager.
Baby, ich liebe dich.
Ja, sofort im Schlager. Deswegen, auf Deutsch, da muss man viel, da gibt's viel mehr Nuancen und muss man viel mehr Feingefühl beweisen, damit das irgendwie gut klingt. Und das ist ähnlich im Französischen. Das ist eine sehr, sehr feine Sprache, so, die muss man wirklich checken. Also ich spreche Französisch, aber nicht auf dem Level, dass ich mir anmaßen würde, so, ey, ich will jetzt nach Brel oder Gainsbourg oder Edith Piaf, auch Französisch singen. Also nee, das ist, die Messleiste ist sehr hoch da.
Das neue Album Life's Blood, hast du das komplett selbst produziert oder wer da? Also ich meine, Diplo hat mit dran gearbeitet, das wurde angesprochen, aber den Rest?
Ja, zum Großteil, ja. Also ich habe teilweise mit Alan English gearbeitet, mit dem ich viel mache, aus London, schon so 95% selbst produziert. Und dann ja, Diplo und PK Brothers haben dran gearbeitet an einem Stück. Und
könntest du dein Album beschreiben? Wenn ich es noch nicht gehört habe, könntest du irgendwie sagen...
Musikalisch?
Mhm, genau, ja.
Ja. Ich finde, es ist modern. Also insofern, als dass ich denke, also es ist ein modernes, würde ich sagen, Reggae-Folk Album. Black Folk. Ja. Aber das sagt den meisten Leuten wahrscheinlich nicht viel. Ich habe ja dann irgendwann gesagt, Swaggy ist meine Musikart, aber auch das muss ich dann erklären. Also man musste sich echt
anhören. Plus, es ändert sich ja auch. Ich meine, das Album finde ich jetzt sehr anders als seine vorherigen.
Voll. Ja, aber jedes Album ist total anders, ne? Also es ist schon immer so gewesen. Leute sagen, dass das total anders ist, ja. Aber wenn du dir die EP anhörst und hörst dir danach Ancient Spirit an, da kamen dieselben Reaktionen. Das war so, wie jetzt ein komplettes Reggae-Album, was soll das? Während die EP war ja noch eher hip-hopiger und so. Und akustischer und spartanischer. Und dann kam How Do You Call It? Und das war ein Soul-Album. Und alle so, wie jetzt ein Soul-Album? Das war richtig ein Problem. Also alle so, was?
Wo macht der bei wem? Beim Label?
Ja, die Reaktionen, die waren so... Weil das macht man einfach nicht. So, Leute haben irgendwann eine Box für dich und da musst du reinpassen. Und wenn nicht, dann gibt's große Aufstände. Auch, also,
ja, das Jan Delay macht's, aber bei dem ist halt sehr, sehr krass kommuniziert, würde ich sagen.
Genau, der nennt, gibt sich dann einen anderen Namen und so. Also damals noch, ne?
Bei Soul Rebel, obwohl, es war Jan Delay und nicht Soul Rebel, sondern es war auch sonst Jan Delay und Disco und so weiter. Also ich glaube, Jan Delay hieß es schon immer noch, ne?
Ja, irgendwann. Nur, du musst dir das Finger an mit Jan Eisfeld, dann Easy Ice, und dann hatte eigentlich immer verschiedene. Jan Delay war dann so das Reggae, also das erste Mal, als dieser Name kam, war, glaube ich, zu dem Reggae-Album, ne?
Ja.
Und dann.
Die Band dabei heißt, glaube ich, immer anders.
Das, ja, es kann sein, und dann irgendwann, ja. Ich habe das nicht so verfolgt, aber ich sag nur, ja, kann sein. Aber, ja, das ist nochmal.
Es wirkt auch experimentell auf jeden Fall, finde ich. Teilweise hast du ja Nachrichtensprecherin drin oder ich weiß nicht, wahrscheinlich keine Nachrichtensprecherin, ja, sondern du hast den Text auch geschrieben und dann vorgelesen, so zu Sierra Leone zum Beispiel, irgendwelchen Fakten.
Ach so, nee, das ist meine Schwester. Mhm. Die hatte so einen ziemlich großen TED-Talk.
Ach so,
ja, krass. Der so, also sehr oft geklickt wurde im Internet auch. Und den habe ich einfach gesampelt. Also meine Schwester.
Okay, aber auch das ist ja, sag mal, experimenteller, was man nicht unbedingt auf jedes Album packen würde. Also man fragt sich ja schon, auch das ja, What a Wonderful World, wo dann eben Maschinengewehre und so drüber kommen, das ist ja so ein bisschen riskant, sage ich mal, weil man damit eben auch riskiert, hey, da kommt jetzt keine Musik, sondern da kommt jetzt irgendwas, was dich vielleicht an Nachrichten und so erinnert.
Ja.
Hast du da Angst davor, dass es dann vielleicht ja, mich aus der Musik rausjetzt und ich sage so, ey, ich möchte keine Nachrichten hören, ich möchte ein Album hören.
Ich glaube, das ging bestimmt vielen so. Nur ich finde es halt so, es ist, ich meine, die meisten Menschen hier machen halt Musik, von der sie denken, dass sie ankommt und dass sie irgendwie Erfolg hat und sind überhaupt nicht mehr politisch, also gar nicht. Also, und ja, aber das müssen die wissen. Ich persönlich sehe diese, das sind die Sachen, die mich irgendwie bewegen und die dann so, ich reflektiere ja meine Zeit und du siehst ja die Zeit, in der wir leben. Leute, die sagen, okay, in der Musik ist alles so super schön und so und ja, und es gibt, wir haben kein Problem, die, weiß nicht, ich sag nicht, dass die Aufgabe ist, das von Musikern irgendwie Stellung zu beziehen zu Politik, ne, aber das ist halt mein Ding. Ich beziehe halt Stellung zu dem, was so abgeht in der Welt. Und wenn das nicht so bequem ist und Leute da keinen Bock drauf haben oder sie sagen, ich will jetzt eigentlich nur Happy Chappy Reggae hören, also dann müssen sie irgendwas anders hören.
Dein Album ist auf 48 gechartet, wenn Wikipedia nicht lügt. Und die davor waren auf, ich glaube, das ist da direkt davor auf 11, auf 22. Mhm. Und gerade im Hip-Hop hat man ja den Anspruch, mittlerweile so auf 1 zu landen. Mhm. Wie nimmst du sowas auf?
Auf jeden Fall ein Zeichen, weil das ist so ein Unterschied zu allen Vorgängern, dass es schon so ist, okay, cool, das ist nicht einfach nur so, man hat schlechter oder besser gearbeitet, sondern ich meine, man hat ja viele Argumente eigentlich für einen kommerziellen Erfolg, also sei es mit Diplo oder mit Leuten, ich meine, das kann, glaube ich, kein Künstler hier von sich sagen, so, das weißt du, dass man so hochkarätige Produzenten auf dem Album hat und so, aber ich glaube, das hat schon was damit zu tun, dass es sehr politisch war und sehr politisch kommuniziert wurde, das Album, und dass Leute da nicht vielleicht so Bock drauf haben, aber was okay ist, also ich hänge ja jetzt nicht vom deutschen Markt ab, so, also ich persönlich mag das Album sehr. Also ich bin auch ehrlich, also hätte ich irgendwie Zweifel daran, wie gut das Album ist oder so, dann würde ich mich jetzt vielleicht nicht so gut fühlen, würde ich sagen, hätte ich vielleicht besser machen können. Aber ich finde, das liegt nicht am Album, sondern das Album ist sehr gut. Ich glaube, es ist einfach ein Geschmack und einfach, vielleicht will man das so nicht hören. Diese Wahrheiten oder Realitäten, vielleicht will man lieber was anderes. Und ich glaube auch, dass was ich eben auch angesprochen habe, dass alles sehr fremd ist und man nicht mehr klar einordnen kann, das ist umso unbequemer heutzutage, weil man sieht ja einen generellen Rechtsruck in den Ländern und ich glaube, das ist nicht, ohne zu sagen, alle sind rechts, es ist einfach so, dass der Geschmack ist einfach ein bisschen rechts. Das ist von niemandem die Schuld. So, ich sag nur, es ist halt, wenn man keine Kulturarbeit leistet, so in irgendeine Richtung und eher halt so, also sehr mediocre Musik irgendwie pusht die ganze Zeit in Radios und in den Charts, so, also ja, vor allem Radios und in den Formaten, in den TV-Formaten, dann muss man sich nicht wundern, dass die Musik immer, also dass es immer engstirniger wird, was man mag. Also letztendlich, wenn du dir so deutschen Singer-Songwriter-Pop anhörst, ist ja letztendlich dasselbe Lied. Immer und immer wieder. Und eins, was auf keinen Fall irgendwo aneckt, total glatt ist und eigentlich theoretisch eine Art von neuem Schlager ist. Und das, darauf fahren alle ab. Und da wird sich nichts getraut oder es wird keine wirkliche Botschaft vermittelt, sondern eher Sachen, von denen wir eh wissen, dass sich alle drauf einigen können. Und alle sagen, ja, richtig. Also, somit, wenn man das will, dann, die anderen können sich das aussuchen. Also, aber für mich, ich find's schon toll, dass ich, ich spiele jetzt die Tour läuft gut, und die Leute, die dann kommen und das feiern und so, sind mir umso wichtiger, weil das zeigt einfach, dass die da offener sind im Kopf und einfach, dass wir geschmacklich so ein bisschen auf demselben Film sind. Das ist mir dann lieber als jetzt so extremes Mainstream-Publikum, Leute, mit denen ich jetzt nicht privat abhängen wollen würde oder so, weißt du, dann lieber ein cooles Publikum.
Ja, ein Publikum hat jetzt auch gewählt. Im Laut-Interview hast du noch gesagt, ich bin mir sicher, die Zukunft, auf die wir zusteuern, die wird richtig cool. Jetzt wird Trump gewählt. Mhm. Glaubst du immer noch, dass die Zukunft cool wird oder wie siehst du das?
Trump, naja, ich meine, ich glaube schon, weil theoretisch ist es, sind es, also man muss ja manchmal ein bisschen Abstand nehmen und sich das so geschichtlich angucken. Dass Trump gewählt wurde, ist gar nicht so eine krasse Überraschung. Ich muss dazu sagen, ich war überrascht, ne? Aber wenn man jetzt im Nachhinein, ist natürlich einfacher zu sagen, aber so krass ist das gar nicht, wenn man sich mal bewusst macht. Was halt krass ist, ist, dass die ganzen, die Wahrnehmung, also diese ganzen Polls und so, alle falsch lagen. Und dass alle letztendlich total sicher waren, dass Hillary gewinnt. Und das zeigt uns was. Es war ja beim Brexit nicht anders. Es war, aber ich meine, alle Länder sind halt viel, viel, viel nationalistischer. Weil jetzt durch den Backlash von den Kriegen, die man irgendwie veranstaltet oder auch forciert oder auch unterstützt, indem man da Waffen hinliefert, darauf hat man jetzt keine Lust, auf den Backlash davon und ja, das ist halt eine Doppelmoral. Letztendlich, man hat, Trump ist repräsentativ für Amerika. Somit ist er ja nicht der falsche Präsident. Es ist die Wahrheit. Also Trump ist sozusagen das, was Amerika darstellt. Nicht New York, nicht die großen Städte, aber das flache Land. Und das ist ja auch hier, wenn man sich denkt, so, okay, wer guckt Deutschland durch den Superstar oder wer kauft sich diese Sänger oder so? Das ist ja nicht die Großstädte. Du triffst ja nie jemanden, der sagt, ich stehe darauf. Das sind die Dörfer. Somit ist es auf jeden Fall das Ding. Großstadt, Dorf. Und ja, die Dörfer sind auf Trump. Und wird die Zukunft gut aussehen? Ich denke schon, weil es nicht natürlich ist. Ich glaube, sich zu dem widersetzen. Okay, um es kurz zu machen. Ich glaube, dass der natürliche Prozess wäre, dass wir uns alle immer weiter mischen, kulturell, physisch, dass irgendwann ist nicht mehr so, und es gibt ja diese Projektionen, irgendwann wird der Großteil Amerikas dunkel sein. Und ich glaube, das ist völlig okay. Ich glaube, dass die Leute sollten einfach mehr auf Inhalte gehen und sich nicht an sowas aufhalten, weil darum geht es natürlich nicht. Es geht darum, wie ist dein Charakter, wie bist du, was bringst du in die Gesellschaft auch ein, deine Qualitäten, deine Talente, deine Ideen, um sowas sollte es gehen. Und ich glaube, das ist der natürliche Prozess, und so Leute wie jetzt Trump oder die AfD oder Brexit, so diese, das ist kein Mensch, aber ja, diese Strömungen, die wollen halt an so einer Vergangenheit festhalten und haben keine Lust auf diese Art von Zukunft. Und ich glaube aber, dass man daran nicht festhalten kann. Das heißt, du kannst, die Bemühungen können noch so groß sein, es geht nur mit Gewalt, dass man diese Zustände aufrechterhält, also wo sich nichts mischt. Also das wird nicht, das ist unnatürlich.
Aber bis jetzt habe ich auch gedacht, dass alles einfach nur besser wird, und ich glaube, man muss schon irgendwas machen. Also ich habe das Gefühl, dass es schon auch einfach in die komplett andere Richtung gehen kann.
Nee, absolut. Aber ich glaube, auch das ist ein natürlicher Prozess. Ich glaube, dass es muss jetzt so extrem werden. Du hast ja gesehen, wie viele Demonstrationen und wie viele gegen jetzt, der wurde ja nicht von den meisten Amerikanern gewählt, sondern er wurde gewählt von einem komischen, ganz komischen, demokratischen, in Anführungsstrichen, System, was also keinen Sinn macht. Und natürlich, der Großteil der Amerikaner haben keinen Bock auf ihn, deswegen gehen die jetzt auf die Straße. Die wollen so auch nicht gesehen werden von der Außenwelt, die wollen nicht, dass irgendeine Merkel sagen kann, ja, moralisch seid ihr eher da unten und ich hier oben. Da haben die keinen Bock. Somit das wird extrem polarisieren, und dadurch gibt's Bewegung, und dadurch gibt's Clash, dadurch gibt's Kampf, aber meiner Meinung nach wird es besser, weil zumindest wird es alles an die Oberfläche gespült, auch hier in Deutschland. Ich meine, Leute tun voll überrascht, so, Gott, der Osten ist voll so rassistisch und so. Das war noch nie anders. Es war wirklich noch nie anders. Also ich kenne die Statistiken nicht, aber ich bin da hingefahren und habe das am eigenen Leibe erfahren. Es war noch nie anders. Der Osten ist weitaus rassistischer. Das kannst du dir auch an Verkaufszahlen meiner Platten angucken. Jeder Platte. Wenn ich Top 10 gehe, heißt es, dass der komplette Westen meine Songs kauft. Verstehst du? Was okay ist, ey. Ich sag nur, man muss der Wahrheit oder der Realität ins Auge schauen. Natürlich sind das alles nur Hypothesen, aber ich glaube, es wird besser.
Okay, wir sind leider ein bisschen über der Zeit, aber es war sehr schön mit dir. Ich würde gerne noch mit dir weiterquatschen. Hast du vielleicht noch irgendeine Botschaft für die Welt?
Botschaft? Eine Botschaft. Okay. Was ich mir wünschen würde von der Welt wäre, dass sie sich ihre eigene Meinung bildet, ja, dass sie sich besser informiert und wirklich mal eigene Gedanken schmiedet. Also und Ideen hat. Ja. Und nicht morgens aufsteht, den Facebook-Feed durchliest und dann abwägt, was die populärste oder beste Meinung wäre zu dem Thema. Das würde ich mir wünschen.
Gut, danke sehr.
Was ich mir wünsche für die Zukunft ist erstmal, dass euch die Folge gefallen hat und ihr zukünftig auch noch weitere Folgen hören wollt. Wie gesagt, habe ich euch das komplette Interview abgetippt. Ihr findet es auf thematakt.de. Da habe ich auch ganz viele Links eingefügt. So bekommt ihr direkt Infos zu Matthias Artmann und anderen Leuten, die Patrice im Interview erwähnt hat. Außerdem könnt ihr euch den TED-Talk von Patrice' Schwester Malenz angucken. Ich brauche eure Unterstützung, damit der Thematakt-Podcast weiter existieren kann. Was könnt ihr tun? Ganz viel. Thematakt finanziert sich momentan aus Crowdfunding. Auf der Plattform steadyhq.com könnt ihr mich ab 1,50 Euro im Monat unterstützen. Dafür bekommt ihr Prämien wie Outtakes, eine Erwähnung auf thematakt.de oder Fairtrade-Shirts. Die T-Shirts gibt's auch im Shop. Vielen Dank an David von merchandguys.de. Normalerweise gibt es auf der Seite nur Artikel von Musikern. Er hat mir ausnahmsweise als Nicht-Musiker, sondern als Podcaster den Shop eingerichtet. Ihr könnt mich natürlich auch unterstützen, wenn ihr gerade knapp bei Kasse seid. Ich freue mich über eure Bewertungen auf iTunes, indem ihr den Podcast abonniert. Das ist kostenlos und sorgt dafür, dass alle Folgen automatisch auf eurem Handy landen. Folgen könnt ihr Thematakt, habt ihr die krasse Überleitung bemerkt? Folgen könnt ihr Thematakt auf Facebook, Instagram, Twitter, Soundcloud, YouTube. Der Nutzername ist überall @thematakt. Teilt bitte die Folge, falls es euch gefallen hat. Und wenn nicht, dann auch. Ich freue mich über euer Feedback an tobias@thematakt.de und wünsche euch noch einen ganz schönen Tag.